mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, gut, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn wir haben eine Ausgabe für euch, die absoluten Mehrwert hat. Johann Lafer ist nämlich zu Gast. Und wer Johann Lafer zuhört, der packt eigentlich fast noch während des Gesprächs schon mal die Einkaufstüten zusammen, um irgendwo hinzufahren, wo man gute Lebensmittel kaufen kann, um dann einfach den Rest des Tages zu kochen.
Immer wenn wir diese Köche einladen oder Köchinnen, bin ich nachher zwei, drei, das ist alles die Schuld, diese Figur ist der Schuld der Köche dieses Podcasts.
Du meinst, du hast vom Zuhören schon zugenommen.
Ja, genau.
Ja, aber wenn der auch von Tintenfischringen und Fetakäse erzählt oder von Kartoffeln, wenn er sagt, die Kartoffeln und die Kräuter, die einfach frisch aus dem Garten, ich sehe den immer mit so einem Körbchen in der Hand einfach durch sein Leben laufen und Kräuter pflücken. Und zubereiten.
Oder Schuhe kaufen.
Wer denkt, dass er vielleicht schuhmäßig zu Hause viel im Regal stehen hat, der wird sich sehr, sehr wohl und leicht fühlen, wenn er einmal da gehört hat, was Johann Lafer schuhmäßig so angesammelt hat. Überhaupt ist er ein Sammler. Sammelt auch Porzellan, alte Küchengeräte, all das. Also ein Mensch durch und durch, kann man sagen. Und wir reden mit ihm vielleicht sogar auch über die ein oder andere Sache, die ihr so noch nie irgendwo anders gehört habt. Sag ich jetzt einfach mal.
Leckeres Gespräch.
Hier, die Waffeln einer Frau heute mit Johann Lafer. Ich freue mich wahnsinnig auf einen tollen Mann. Als Kind wollte er Pilot und Koch werden und das Tollste ist, er hat beides geschafft. Er hat sowieso überhaupt alles erreicht.
Ach, hör auf.
Und es geht ja immer noch weiter. Das größte Lob bekam er von seiner Mama für seine Biskuitrolle und da war er erst 9. Heute ist er bei uns, Johann Lafer.
Hallo Barbara.
Hallo.
Du bist ja richtig gut drauf heute, mein lieber Mann.
Heute habe ich mich mal zusammengerissen. Ja? Weißt du, sonst blase ich ja gerne mal Trübsal. Weißt du, ich werde inzwischen immer angefragt für gute Laune und unumstößliche Fröhlichkeit. Gibt es für dich auch so ein Thema, wofür du immer gefragt wirst?
Immer die Frage, egal ob ich jetzt in Urlaub bin und wo am Tisch sitze oder ob ich irgendwo anders bin, kannst du für mich kochen oder wenn nicht kochen, wie würdest du das machen? Oder was ist der Inhalt dieses Rezeptes oder dieses Gerichtes? Das ist so wie der Arzt. Übrigens, kann ich nochmal eine Frage stellen? Ich habe da oben an meinem Auge
Zahnarzt.
So einen schwarzen...
Hier, guck mal, hier.
Ich habe da oben so einen schwarzen Fleck. Kannst du mal schauen, ob das der Hautkrebs ist?
Sei doch froh, dass du nicht mit schwarzen Flecken zu tun hast, sondern ja immer mit deiner Passion tatsächlich. Und so wie ich dich einschätze und wie ich dich kennengelernt habe, bist du ja auch immer geduldig bei der Sache. Also du wirst ja eigentlich selten, weil es dich ja am Ende auch selber interessiert, was ist drin im Rezept würde ich kochen.
Es ist für mich ja mein Beruf. Ich meine, ich habe das gelernt. Ich habe das ja nicht einmal gelernt, weil ich sonst nichts gefunden habe, sondern weil ich glaube, damals erkannt zu haben, dass es schon meine tiefgründige Leidenschaft ist, das zu tun. Und deswegen muss ich auch sagen, wenn ich das nicht mehr machen würde und bei der Vielzahl von Dingen, die ich gemacht habe, würde ich heute vielleicht schon sagen, nee, auf keinen Fall, ich habe die Schnauze voll, weil es macht mir keinen Spaß mehr. Und ich glaube, Voraussetzung für Erfolg oder überhaupt für ein vernünftiges Leben ist ja, dass man dann bei dem, was man hat, auch gerne was macht. Also wenn ich jetzt in die Küche gehe und sage, heute habe ich keinen Bock, dann wird das auch nichts.
Ja, und du hast ja auch über die Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja sagen, auch immer wieder nicht die Richtung gewechselt oder du hast den Fokus aber auf jeden Fall verschoben. Du hast ein Buch geschrieben über Ernährung in Bezug auf Arthrose, weil du selbst damit zu tun hattest. Jetzt bist du gerade auf dem Kein-Zucker-Trip und da bleibst du wahrscheinlich auch noch eine Weile, oder?
Nein, also das ist so, dass ich ja, das muss man sagen, dass ich in der Gesellschaft ein relativ großes Vertrauen genieße, wenn es um Inhalt der Rezepte geht. Und die Ärzte, die mit mir arbeiten, die genießen ein ähnliches Vertrauen, wenn es um Aussagen im medizinischen Bereich geht. So, was ist naheliegend, dass man einfach zwei Leute, die bestimmte Inhalte verkörpern, zusammenbringt und dann sagt man, okay, Mensch, wir machen jetzt ein Buch für Darmgesundheit und da ist natürlich Zucker zum Beispiel etwas, was nicht unbedingt zu den Highlights gehört und dann was wird gemacht? Dann wird natürlich der Johann gefragt, ob er aufgrund der Vorgaben und der Schulung von dem Arzt bereit wäre, unter strikter Anweisung Rezepte zu machen, weil die Leute wollen ja heute nicht nur noch, ich sage jetzt mal, eine Erdbeere essen mit Schlagsahne, sondern sie wollen ja schon auch was Gutes essen. Das ist ja im Vergleich zu früher der große Vorteil, dass heute Genuss nicht unbedingt nicht gut ist, sondern ganz im Gegenteil. Man muss nur wissen, was muss man weglassen, wie ist das Proportionsverhältnis und deswegen habe ich eben diese Anfrage, weil die Leute sagen, ja, den Lafer seine Rezepte, das kocht jemand, das kann man verstehen. Und wenn der die macht, dann sind wir sicher, dass auch das, was wir vorgeben, einigermaßen umgesetzt ist.
Würdest du sagen, dass ich das, also auch dein Kochen, dein Kochstil hat natürlich immer Kurven und Wendungen genommen, aber du kochst nicht mehr so wie in den 80ern?
Nein. Also insgesamt hat sich ja Kochen massiv verändert. Also ich würde mal sagen, die letzten 10 Jahre haben ja das Kochen fast komplett auf den Kopf gestellt.
Warum?
Warum? Weil man natürlich klar am Beginn der Entwicklung der modernen Küche, sprich Nouvelle Cuisine, all diese Dinge von den Franzosen übernommen hatte, nämlich kräftige Sahnesoßen, Püree mit doppelt so viel Butter wie Kartoffel und was
Fleisch,
weiß ich,
was
alles. Ja,
ja,
ist klar, auch das hat man natürlich, so eine Beurre Blanc, 500 Gramm Fisch vor 500 Gramm Butter, das schmeckt ja schon, aber ja, das hat man heute natürlich verändert und kann man eben neue Techniken hinzu, zum Beispiel Espuma, dieser Schaum, also man macht ja heute aus 3 Eiern und ein bisschen flüssiger Butter macht man ja mit dieser Flasche durch den Sauerstoff 30 Portionen Sauce Hollandaise.
Ah, das schäumt man
ja,
auf
ja,
mit
das schäumt man auf
Sauerstoff
und dadurch,
rein.
Genau,
okay.
Und da kriegt es natürlich ein großes Volumen, sieht sehr viel aus, aber ja, in Wirklichkeit ist es ja mehr Luft als ja, sein und es ist dann wie Schaumschläger. Ja, also man schlägt Schaum sozusagen und das hat natürlich uns Möglichkeiten eröffnet. Dann darf man nicht vergessen, der Einzug der Küchen aus Asien,
ja,
aus Japan, selbst aus Amerika haben wir einiges übernommen, wenn es ums Barbecue geht. Ja, und da sind natürlich Dinge dabei, die heute eine Mixtur aus allem zusammenbasteln. Und deswegen ist Küche für mich in der Neuzeit ein Zusammenfluss von vielen, vielen Einflüssen. Und das hat sich total verändert.
Du, ich frage mich manchmal, was haben wir eigentlich gegessen, bevor Quinoa, Avocado und Kürbis und Graupen erfunden wurden, sage ich mal. Du hast vielleicht immer schon, aber jetzt sag ehrlich, die Avocado hat in deiner Küche eine untergeordnete Rolle gespielt im Vergleich zu dem, dass heute ja überall Avocado drauf
ist. Ich wüsste gar nicht, ich kann da gar nichts sagen. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht. Also ich bin 25 Jahre auf der Stromburg gewesen. Ich kann dir nicht sagen,
dass du eine Avocado verbraucht hast.
Nee, ich weiß gar nicht mehr, wofür wir Avocados überhaupt irgendwo eingesetzt haben. Also früher war das irgendwann Guacamole, weil wir öfter in Mexiko waren. Klar, da kennst du das dann.
Ja.
Aber ansonsten, es ist wahnsinnig. Auch dieses ganze Zeug, was da heute alles kommt. Oder bei meiner Sendung jetzt, da hat eine gesagt, ich muss mein Fleisch in Natriumcarbonat einlegen. Was
Ach,
ist
das ist
Backpulver?
Ja interessant.
Dann denke ich mir, verstehst du, ich bin so lange Koch, aber dass man ein Fleisch und was darf
und
hier aussagen
kommen? Und
was
soll dann passieren mit dem Fleisch, wenn man es in
ja,
Natriumcarbonat
soll,
eingelegt hat?
Es soll offensichtlich ja fester werden, es soll bissfester sein, es soll frischer wirken, verstehst
da
du?
Schau her, was hätte aus dir werden können, wenn du das schon früher gewusst hättest,
nee,
Johann?
Ich wollte es aber auch nicht nachmachen, weil das Ergebnis hat mich jetzt nicht so überzeugt, verstehst du? Aber grundsätzlich, was ich manchmal höre in letzter Zeit, auch immer, also so Dinge, die ich als Koch wirklich, und ich glaube, ich beschäftige mich intensivst mit Veränderungen, nie mitbekommen habe. Und wo das herkommt, kann ich nicht sagen. Das ist wahrscheinlich das Internet, dass die Leute irgendwie so einen YouTube-Film sehen von irgendwas Witzigen und dann machen die das nach.
Ja, ich weiß wirklich, ich meine, ich mache wahnsinnig viel, ich liebe Bulgur mehr als Couscous. Ich finde, Couscous schmeckt manchmal so ein bisschen nach Skisocken. So wie ich es mache zumindest.
Also du riechst immer deine Skisocken, okay.
Und nicht nur ich. Ja. Also letztens habe ich Graupen gegessen. Buchweizengraupen. Ah, das finde ich das Beste fast.
Ja, das ist super. Also ich meine, die Graubündner Gerstelsuppe oder Graupen war ja früher, also als ich hier in Berlin war im Schweizerhof, das war 1977, weiß ich noch, war auf der Karte in dieser Löwenkopftasse, in dieser großen Tasse gab es immer Graubündner Gerstelsuppe. Das war so mit diesen Gersteln, mit Sahne, mit Brühe, Speckwürfel drin. Aber wenn du so eine Tasse gegessen hast, hast du gedacht, du hast die halbe Küche verschluckt. Und das ist so ein Volumen war das. Ja, aber das siehst du mal, das haben wir heute schon kapiert, dass der Genuss des Essens nur dann auch Spaß macht, wenn die Inhalte für den Körper auch gut verarbeitbar sind. Das kennen wir ja alle. Weißt du, wenn du so Heißhunger hast, dann haust alles rein und eine Viertelstunde nach dem Heißhunger sagst, jetzt ist mir schlecht oder ich möchte schlafen gehen.
Ja.
Und das müssen wir lernen, weil in Japan weiß man ja, da gibt es ja Landstriche, wo die Leute über 100 werden.
Ich weiß.
Und die haben die Angewohnheit, dass sie immer, bevor sie satt sind, aufhören. Man sagt also auch, zu 2/3 ist der Magen voll, dann isst er nichts mehr oder sie nichts mehr. Das müssen wir auch mal lernen, dass wir nicht den Körper so viele Dinge geben, dass er anstrengen sich muss, um das zu verdauen oder der Darm das zu verarbeiten.
Da weiß man heute wirklich, ich weiß noch, vor 20 Jahren bin ich bei jedem Essen eigentlich, ist man ja fast vornüber in den Teller gefallen, weil man so fertig war von dem, was man da gegessen hat.
Genau.
So was würde man sich heute eigentlich ja wirklich überhaupt nicht mehr zumuten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also aufhören, bevor man satt ist, ist eins. Ich kann aber alle 2 Stunden eine volle Mahlzeit zu mir nehmen. Ich muss mich irrsinnig zusammenreißen, weil ich bin wie so ein Labrador. Ich habe überhaupt keine Fressbremse. Ist es bei dir nicht auch so?
Nee,
also
das,
ich kann
nein,
dieses
kann
so
nicht.
Essen und dann warten und dann sagen, es gibt ja auch so Leute, die sagen, manchmal vergesse ich zu essen. Mir kannst du alle 2 Stunden was hinschicken. Ich habe immer Appetit.
Aber was bedeutet das für dich? Ist es eine, ich sag mal, ist es eine Belohnung für deinen Körper, Geist und Seele? Fühlst du dich danach wohler?
Schmeckt mir einfach. Ich fühle mich danach schlechter natürlich, weil ich mir denke, du blöde Kuh, jetzt hast du da auch schon wieder voll zugelangt, ja. Aber ich mag gerne, mir schmeckt auch alles. Ich habe keine Allergie. Ich kann alles verstopfwechseln. Ich kann abends ein halbes Schwein auf Toast. Ich kann super schlafen.
Aber darf ich mal eine Gegenfrage stellen, weil das interessiert mich sehr. Ich meine, das ist ja das Typische, das habe ich ja auch in mir. Ich bin ja nicht, ich habe nicht die Idealmaße und verbinde immer den Genuss mit dem schlechten Gewissen. Ich sag mal, ist es aber nicht so, ich meine, jetzt möchte ich dir gerne mal ein Kompliment machen, dass die Leute dich genauso erleben wollen, wie du bist. Und deswegen muss man sich ja nicht immer selbst kasteien, weil man das Gefühl hat, mein Ideal ist jetzt nicht das, was ich gerade habe. Ganz im Gegenteil. Ich finde, wir müssen selbstbewusster mit dem Thema umgehen. Also ich sag mal wirklich, also ich habe jetzt ja, weißt du, immer diese Bücher auch, ja, und Lafer nimmt ab und so weiter. Klar, ich habe das gemacht und ich mache es nach wie vor kontrolliert. Aber ich stelle fest, dass ich in einer Situation mich besonders wohlfühle, wenn ich so bin, wo ich mich selbst auch leiden mag. Also es nützt ja nichts, wenn du durch die Gegend läufst wie so ein Spargeltarzan und hast nur schlechte Laune. Das gibt's ja oft.
Also ich bin sogar noch besser gelaunt, wenn ich natürlich ein bisschen weniger wiege, weil mich das dann alles nicht so... Also für mich ist es schon ein Thema, dass ich mir denke, ich würde lieber, sage ich jetzt mal, 65 wiegen als, keine Ahnung, als 73. Ich würde gerne das Thema insgesamt gerne aus dem Kopf haben. Aber, und ich fühle mich schon auch
ja, gut,
wohl so, ja.
Bei dir als Frau immer Öffentlichkeit und jeder guckt.
Na, kann ich bei dir auch, gucken sie doch genauso.
Ja, aber ich bin Koch, verstehst du? Mein Beruf ist Koch.
Dann werde ich jetzt auch Koch.
Ein Zaundürer Koch ist ja vielleicht jemand, der für sich selbst keine gute Werbung macht.
Nein. Ich weiß, aber ich finde, es ist, ich kastei mich übrigens nicht. Ich kann mich gar nicht kasteien. Ich bin ja immer in der gleichen Situation. Ich sehe ja auch immer ungefähr gleich aus. Aber ich merke halt, ich könnte wirklich alle 2 Stunden essen.
Das ist schön. Also da wäre ich ja der richtige Partner für dich, weil ich könnte auf jeden Fall den Wunsch...
Du kannst liefern.
Ich könnte liefern. Also das könnte ich dir erfüllen. Also
herrlich.
Ob ich sonst noch
Gott,
was
die Vorstellung,
machen kann.
Dass aber. Ich alle 2 Stunden würden wir von wo auch immer wir uns dann befinden, würden wir aufstehen und würden uns sozusagen zu Tisch setzen und es würde... Jemand anderes, das musst nicht du machen. Du hast doch sicher Angestellte. Die sollen dann reinkommen und sollen was bringen.
Ja, aber ich meine, Essen ist ja schon, sind wir mal ganz ehrlich, es ist doch wirklich ein total sinnliches Unterfangen.
Nicht nur das Essen, bei mir eben auch das Kochen. Also für mich ist Kochen das sinnliche Unterfangen.
Ja?
Also für mich ist die Vorbereitung fast noch toller als das Essen. Und deswegen, ich gehe auch nie essen, ehrlich gesagt. Ich mache alles selber. Also dieses Essen gehen mache ich, gemessen daran, was ich für ein Leben führe, sehr selten.
Aber darf ich fragen, ist es jetzt so, dass das etwas damit zu tun hat, dass du zu Hause den perfekten Überblick hast, was in den Speisen drin ist? Oder dass du sagst, da bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Oder bist du der Meinung, dass im Restaurant, dass du das nicht bekommst, was du dir wünschst?
Nein, ich bekomme überall alles, was ich mir wünsche. Aber ich finde auch so als Familie und ich finde es manchmal so ein bisschen als auch den Kindern gegenüber als falsches Signal, wenn man permanent irgendwo essen geht. Weißt du?
Mhm.
Ich finde, die sollen zu Hause essen und es gibt, also und wir essen zu Hause und wir sind zu Hause und es ist so dieses, weil ich finde das auch so ein bisschen dieses, wir gehen essen und dann kommt jemand und stellt einem und gießt einem das Wasser nach und so. Ich finde das auch für die Kinder so ein bisschen,
aber
das ist die falsche Einstellung. Die sollen sich die sollen den Tisch decken und das Wasser holen und die sollen dann das zu Hause erleben. Also ich bin da nicht dogmatisch, aber ich kenne halt Leute, die bestellen jeden Abend oder die gehen halt abends essen und das will ich auf keinen Fall.
Nee, auf keinen Fall. Das wäre für mich auch. Aber ich sage mal, wie stelle ich mir das denn vor? Die Kinder gehen ja offensichtlich zur Schule, glaube ich.
Ja.
Und die kommen ja nicht zur selben Zeit. Haben die heute in der Schule auch die Möglichkeit?
Die essen alle in der Schule.
Ach, die haben eine Möglichkeit.
Ja, das ist alles. Die kommen gegessen sozusagen nach Hause.
Okay.
Und die sind ja ewig in der Schule heutzutage,
ja,
weißt
ja,
du.
Klar.
Und dann ist es sozusagen, kümmere ich mich nur noch ums Abendessen. Nur fange ich mal so um 17.30 Uhr fange ich an zu kochen. Und dann freue ich mich irgendwie. Ich mache es natürlich auch nicht jeden Tag. Jetzt wollte ich dir nur mal sagen, apropos. Aber heute habe ich schon für dich gekocht. Und zwar diese fantastischen Waffeln habe ich für dich gebacken.
Mhm. Sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Als ich reinkam, habe ich gedacht, was ist denn das hier?
Das ist ja Wahnsinn,
da
oder?
Da hat sie eine richtig viel Mühe gemacht.
Ahornsirup, kein Weizenmehl, alles da. Ich sagte, ich habe alles beherzigt, als hätte ich deine Bücher, ich sage mal, auswendig gelernt.
Ja, aber hast du auch schon mal das probiert? Jetzt fehlt dir was, wenn du das isst, so eine Waffel. Hast du mal probiert, ob dir da was fehlt? Oder?
Oh, gut, dass du es ansprichst.
Ja. Nee, weil es ist ja wichtig, weil du kannst ja heute vieles wegdividieren, aber wenn es nicht schmeckt, dann ist es natürlich das Problem.
Aber das finde ich jetzt okay.
Ja.
Ehrlich gesagt. Also ich versuche auch auf alles so zu verzichten. Mhm. Also Zucker esse ich gar keinen.
Also ich finde Ahornsirup zum Beispiel.
Super. Ich habe keinen Zucker zu Hause.
Also wenn ich morgens so einen Haferbrei mache mit Wasser, ein bisschen Salz und dann Ahornsirup und diesen vietnamesischen Chimt oben drauf. Mhm. Ich sage dir, es ist für mich wirklich, obwohl ich schon so lange mache, immer noch ein Festmahl, weil es einfach schmeckt. Es schmeckt durch diesen Zimt, das Aroma, dann Ahornsirup, die leichte Süße, nicht dieses Fade wie Zucker.
Ja.
Und deswegen sage ich immer, ich persönlich vermisse eigentlich gar nichts.
Mein Mann bereitet sich jeden Morgen so einen Haferbrei zu. Er macht es allerdings ohne Süße. Mhm. Und dann fragt es jeden Morgen rum, ob jemand was davon haben will. Keiner will was haben. Und dann trocknet es im Topf leicht an über einen Tag bis zum Abend. Und wenn ich dann nach Hause komme, benutze ich das, um die Ecken in den Fenstern zu kitten.
Jetzt hör auf, da komm. Also entschuldige bitte jetzt da. Also wo bist du denn aufgewachsen da? Dein armer Mann, der hoffentlich hört er das nicht da.
Ja, musst dir keine Sorgen machen, der hört uns auf keinen Fall zu. Ich habe über dich gelesen, als du in deiner ersten Sendung warst, ich glaube damals bei Thomas Gottschalk, warst du so aufgeregt, dass du gesagt hast, du musstest Beta-Blocker nehmen. Die Zeit ist überstanden, oder?
Ja, also ich habe eine Anfrage bekommen vom ZDF für Na sowas in München und bin zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, okay, du, ich muss da kochen bei Gottschalk abends, das schaffe ich nicht, das schaffe ich auf keinen Fall. Dann sagt er, wie schaffst du nicht? Nein, das schaffe ich nicht, weil ich weiß ganz genau, wenn ich den Mann sehe, also den habe ich ja nur gekannt aus dem Fernsehen, ja, also bei so den großen Abendsendungen und dann als Koch bei Na sowas in München, ich weiß gar nicht, der muss irgendwas mit Erdbeeren machen. Und habe ich gesagt, ja, kann man da nichts machen, dass man etwas gelassener da reingeht. Dann hat mir der so einen Beta-Blocker verschrieben, den habe ich genommen, eine halbe Stunde vor Auftritt, hat er gesagt, musst du nehmen. Ich glaube, ich habe in der Sendung nur drei Wörter gesagt. Ich war so neben der Spur.
Das also würde ich mich nie im Leben trauen. Ich nehme noch nicht mal eine Aspirin von der Sendung, weil ich mir
stand,
denke,
ich stand das da so abwesend. Mich. Ich stand komplett neben meinen Schuhen sozusagen. Und dann habe ich mir geschworen danach, da musst du jetzt durch und du musst es einfach mit dir selber auch im Einklang bringen. Und das habe ich dann gemacht und seitdem, muss ich sagen, geht es mir besser, obwohl ich am Anfang beim Südwestfernsehen damals auch, da haben sie mich zur Körpersprache-Seminar geschickt, zum Semi-Molcho, dann zu Sprachtraining und dann mein Dialekt sollte ich ablegen und so weiter. Bis einer mal gesagt hat, endlich, nach langer Zeit, Johann, der Zuschauer entscheidet, ob er dich mag oder nicht. Wenn der abschaltet, dann bist du sowieso weg vom Fenster oder der bleibt so. Ja. Und das war Gott sei Dank mein Glück, weil ich bin schon sehr lange in dem Business, so wie du ja auch. Und wir haben beide das Glück, dass der Zuschauer einfach sagt, okay, das schaue ich mir an, die mag ich.
Oder eben halt auch nicht, worüber ich übrigens überhaupt nicht böse bin. Aber also wenn einer anfängt an einem am Innersten, und ein Dialekt ist ja das Innerste, also ich meine, anzufangen, was man sagen darf und wie und das alles, das ist natürlich, das ist absurd.
Ja, und dann
weißt
du, Österreicher noch und ja, und es ist ja die Beefkiss damals und dann die Österreicher, verstehst du, das war dann so ein bisschen, aber wie gesagt, also wenn es sonst keine Probleme gibt, wenn man sonst keine Sorgen hat in der Öffentlichkeit wie das, dann muss ich sagen, dann haben wir alles geschafft.
Das finde ich auch. Ich muss doch gestehen, dass, also ich bin zum Beispiel jemand, ich koche nicht gerne mit anderen und auch manchmal nicht so gerne, wenn Gäste da sind und mir dann so über so zuschauen. Ja?
Warum?
Ich glaube, weil ich arbeite gerne sehr schnell und dabei... fällt manchmal was runter, zum Beispiel, oder es
geht was... Die Küche sieht aus wie aufgeräumt?
Davor ja.
Danach.
Und dann kurz danach auch wieder. Aber währenddessen denkt man kurz, ich hätte die Kontrolle verloren, ja. Was ich nicht habe. Und dann ist es aber so, dass ich finde, wenn man reden muss, vielleicht sogar auch reden auf so einem lustigen Niveau und gleichzeitig kochen, und das machst du ja die ganze Zeit, das ist wirklich zunächst erstmal anspruchsvoll. Ich meine, jetzt hast du es drauf, aber ich glaube, am Anfang geht man durch.
Das ist verdammt schwer. Weißt du, das Problem ist auch zum Beispiel, was uns sehr geholfen hat im Fernsehen, ist das Thema Induktionskochfeld. Aber dann kommt der Regisseur und sagt, können wir nicht nehmen, weil das Mikrofon koppelt sich mit diesem Magnetfeld.
Nein.
Ja, wir haben so viele Herausforderungen heute, und ich meine, gerade jetzt auch für mich so, die Leute erwarten immer von mir, weißt du, nicht, dass ich da was erzähle, und ich bin ja kein Moderator, sondern ich bin ja derjenige, der eigentlich mit Leib und Seele kocht, ist, und die sagen, der soll da was kochen. Weißt du, ich habe jetzt vor kurzem in einem großen Möbelhaus eine Autogrammstunde gehabt, und da stehen dann die Leute, und der Erste kommt, sagt er, was gibt's zu essen? Da sage ich, da steht doch Autogrammstunde. Ach was, Sie sind doch Koch, warum gibt's nichts zu essen? Verstehst du? Weißt du, das ist ja typisch immer Koch und Kochen. So. Und da muss ich sagen, das ist immer die große Herausforderung heute, abzuliefern, das heißt also dein Rezept, dein Handwerk super zu präsentieren, aber gleichzeitig noch um andere Leute zu kümmern, zu
gucken. Social Media noch machen mit einer Hand.
An alles irgendwie, das ist schon, also da muss ich schon sagen, manchmal sehr, sehr anstrengend.
Ja, ja, klar. Und ich glaube, dass auch ein gewisser Unterhaltungswert ja inzwischen von dir auch erwartet wird. Ja. Gerade nach Lafer, Lichter, Lecker haben natürlich alle gesagt, ja, lustig ist er auch noch, das muss er jetzt aber auch beibehalten.
Ja, das ist das Problem, weißt du, und das ist auch oft in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, da sitzt im Flieger dann und bist komplett kaputt und denkst, lass mir bloß meine Ruhe, ich möchte jetzt schlafen. Dann sitzt er neben dir und sagt, ach, Herr Lafer, ich bin so enttäuscht, Sie lachen doch nicht so im Fernsehen.
Dann denkst du, das liebe ich auch. Lächeln, Sie sind doch sonst so lustig.
Ja, ja, genau. Und dann denkst du, was soll denn die Scheiße hier? Oder morgens um 6 Uhr fragen die sich dann, wie macht man Bratkartoffeln? Weißt du, rundherum schlafen alle dann. Und du erzählst dann,
wie lang, den Zwiebelring geschneidest.
Ja, 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 genau, wie man Bratkartoffeln macht. Aber das ist halt das ist das Los der öffentlichen Wahrnehmung. Das hat Vor- und Nachteile.
Ist Österreich oder Deutschland schlimmer? Also was heißt schlimmer
Österreich
oder intensiver?
Österreich kann ich nicht beurteilen, weil ich in Österreich nicht so viel bin. Ich habe natürlich in Österreich auch meine Fangemeinde, aber ich muss sagen, ich war jetzt, wann war ich im März, war ich Skifahren. Ich fand das ganz normal.
Ja, weil du den ganzen Tag einen Skihelm aufhattest.
Nee, ich fand's gar nicht so tragisch. Also ich muss sagen, ich fand es angenehmer als jetzt zum Beispiel hier, wenn ich irgendwo in Berlin bin zum Beispiel.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Ich meine, aber weißt du, immerhin verbinden sie uns mit Kochen, mich verbinden sie mit Freude und Lachen irgendwie. Ist ja doch ganz gut.
Ja, stell dir mal vor, die würden dich verbinden mit böse.
Könnten uns mit irgendwas anderem in Verbindung bringen, weißt du?
Dann ist doch gut.
Dich verbringen sie jetzt sowieso auch mit Schauspielerei in Verbindung und mit Roten Rosen. Du hast eine Gastrolle gemacht bei Rote Rosen. Als wir uns zuletzt gesehen haben, hast du mir erzählt, das hat dir alles abverlangt. Und das fand ich so lustig, weil es ist eben halt vor einer Kamera stehen und kochen oder vor einer Kamera stehen und was erzählen und interviewt werden, ist nochmal was anderes als Schauspiel. Ne?
Nein, du kriegst ein Drehbuch, da steht Johann emotional, du bist ein guter Koch. So. Dann Alvin antwortet, woher, wir wollen Sie das wissen, Sie haben doch von Kochen keine Ahnung. Weißt du, so ungefähr ist der Dialog. Ja, so. Dann denkst du, bitte was? Also jetzt, das ist doch ein ganz normaler Satz, aber der Satz muss ja auch mit gewissen Reaktionen verbunden sein. Ja, und dann denkst du ja, weißt du, ich jetzt als Koch da Spaßbremse bei so Dreharbeiten, wo eh so ein Druck dahinter steht, dass am Tag so eine Folge fertig wird, muss ich sagen, ich war sehr respektvoll, also nicht zu sagen sehr aufgeregt, aber ich habe dann gemerkt, so nach circa einem Tag, dass man am nächsten ist, wenn man für sich selbst da ist, ja. Weißt du, wenn du anfängst da und musst du dann denkst, ich bin ja jetzt der neue George Clooney.
Du spielst
das kannst
da dich
du vergessen,
selber.
Vergiss es einfach. Es macht auch keinen Sinn und das habe ich auch gelernt. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach das, was du kannst, wo du das Gefühl hast, es ist was für dich. Und sobald du was machst, wo du selber kein gutes Gefühl hast, dann wird das nichts. Das kannst du vergessen. Ich habe so viele Anfragen gehabt für alle möglichen Shows und Auftritte. Und ich habe immer gesagt, was soll ich denn da? Ich bin der Typ nicht, ich kann das nicht.
Ich finde ja, wenn man mal geschauspielert hat und man hat es mal probiert, dann hat man Wahnsinnsrespekt vor denen, die, sage ich jetzt mal eben, die es eben schaffen, von sich selber wegzugehen, weil ich habe auch immer nur mich gespielt. Du hast dich gespielt letztendlich und dann ist es ja noch einfacher und dass man wirklich sozusagen aus sich Sachen rausholt zum einen und zum anderen ist mir auch immer aufgefallen, wenn ich dann da so stand, dachte ich mir, wo mache ich denn sonst eigentlich meine Hände so hin, wenn ich so stehe? Weißt du, man wird sich seiner selbst so bewusst. Ich dachte mir, habe ich immer schon so lange Arme gehabt? Ich weiß gar nicht, was ich mit den Armen jetzt machen soll und so. Und dass man da anfängt, so seltsame über sich nachzudenken. Ja, aber ich habe es ja gesehen, wie es dann ausgesehen hat bei Rote Rosen. Fantastisch.
Aber Barbara, du hast dich aus meiner Sicht, und das sage ich jetzt nicht, weil wir hier sitzen, sondern das meine ich zutiefst ernst, du hast dich als Frau komplett erhaben über alles das, was irgendwo mal da war, weggesetzt. Du bist souverän, du hast ein Ich, was unique ist und du hast eine Souveränität im Auftreten, was ich nur bewundern kann. Weil ich sag mal, das ist ja nochmal eine andere Nummer, wenn ich jetzt Samstagabend so eine Samstagabendshow mache, da mit vielen Gästen, mit dem ganzen Zirkus da, da musst du ja schon abliefern. Da kannst du nicht zwischendurch mal sagen, ich bin jetzt müde oder ich habe keinen Bock mehr, sondern da musst du dann die Präsenz haben. Und das ist ja bei uns immer noch ein bisschen anders. Wir haben ja noch beim Kochen immer noch mal die Möglichkeit zu sagen, also wir haben es ja meistens nicht live, zu sagen, okay, komm, jetzt die Zwiebeln sind jetzt schwarz. Ja. Da fangen wir nochmal von vorne an. Aber Samstagabend live, läuft dann oder was weiß ich, was du alles machst. Das ist schon, oder hier bei das, wie heißt es, mit Gottschalk und Jauch da, ja. Das finde ich auch immer.
Aber weißt du, am Ende ist es, ich bin wirklich einfach nur nicht müde und sehr gut gelaunt. Aber mehr ist es meiner Meinung nach eigentlich nicht. Ja? Und halt vorne auf der Stuhlkante irgendwie sitzen, das kannst du ja auch. Du hast ja auch immer geguckt, wo kommen die Sachen her und wo gehen die hin und so. Ich glaube halt, und ich fühle mich wahnsinnig wohl auf einer Bühne. Aber du ja auch. Du hast ja auch, obwohl du am Anfang gesagt hast, du warst so aufgeregt und obwohl du hättest ja auch in der Küche bleiben können. Du hättest ja auch die gleiche Karriere gemacht, wenn du nicht so ins Fernsehen gegangen bist. Und trotzdem bist du da hingegangen, wo es dich eigentlich aufgeregt hat, nämlich auf die große Bühne, ins Fernsehen, wo du immer noch einen Mitzitterfaktor sozusagen hattest.
Ja, aber das ist etwas, was ja entstanden ist und nicht geplant war. Man muss ja fairerweise sagen, ich meine, du, weiß ja nicht, wie du angefangen hast mit deiner Karriere, Fernsehen und so weiter. Bei mir war es ja so, dass man von mir erstmal die Inhaltsleistung abgefragt hat, nämlich der Koch macht eine Kochsendung. Also Kochen war ja das zentrale Thema, dass dann natürlich Entertainment hinzukommt, Infotainment dazukommt und das alles, das war ja mir so nicht bewusst. Ich dachte, da schauen jetzt irgendwelche Kameras zu, wenn du da deinen Schnitzel panierst, aber dass du bei auch noch in die Kamera schauen sollst und den Leuten was sagen sollst, war für mich ja am Anfang denkbar schlecht und ich habe einen ganz schlechten Beginn gehabt. Ich war ja so wütend bei meiner ersten Produktion, dass ich gesagt habe zum Regisseur, wenn der nochmal mein Haus betritt, komme ich mit dem Hackbeil aus der Küche. Ist kein Witz. Also das ist jetzt keine Story. Ich war so außer mir, weil der Arsch hatte keine Ahnung von gar nichts. Der wusste nicht, habe ich dann draufgeschüttet so einen halben Liter Sahne und halben Liter Fischfond auf meine Forellen. Ja. Und dann sagt er in der Sekunde, warum kocht das nicht? Und dann sage ich, sag mal, entschuldige bitte, wenn ich einen halben Liter kalte Sahne und mir und Fischfond in den Topf schütte, wie kann der sofort kochen? Dann sagt er zur Antwort, dann schütt doch kochende Sahne und kochenden Fischfond.
Ach, das ist ja fantastisch. Der junge Mann arbeitet nicht mehr in dem Bereich, offensichtlich.
Weiß ich nicht, ob der noch arbeitet.
Oh Gott, ist das lustig.
Nicht,
ja.
nicht mit mir. Ja. Nein, du brauchst ja auch Menschen, die das verstehen, die auch deine Stärken und Schwächen auch einordnen können, die auch dir einen gewissen seelischen und körperlichen, also seelischen und moralischen Beistand geben, dass du einfach das Gefühl hast, da versteht dich jemand. Ja? Ja. Und deswegen arbeite ich am liebsten mit Leuten, die ich kenne, weil ich genau weiß, er hat das und ich habe das oder umgekehrt. Und dann ist es auch wieder am Ende was Gescheites daraus.
Er hat das und du hast das, aber was du hast und eigentlich fast nur du, ist ein Schnauzbart.
Ja, das hat auch was mit Berlin zu tun, wo wir heute sitzen. Das
Nein.
Ist, ja, wirklich. Also ich bin ja 77 nach Berlin in den Schweizerhof, hatte überhaupt kein Geld. Also meine Mutter hat mir damals 500 Schilling 80 D-Mark gegeben und hat gedacht, ich habe denn jetzt mein ganzes Vermögen vererbt, so ungefähr bin ich dann nach Berlin in den Schweizerhof und hatte kein Geld und war dann Stammgast bei Burger King am Kurfürstendamm, jeden Tag. Also nach dem Essen, im Hotel konnte ich nichts essen, weil das war einer der ersten Burgerladen, bin ich da hin immer und dann bin ich einmal abends raus, immer alleine saß ich da und habe dann so einen Burger gegessen, so ein Doppelbopper, glaube ich, hieß der damals so. Und dann bin ich da raus und dann sagt so ein Mädel zu mir, ach, guten Abend, darf ich mich vorstellen, Agentur sowieso, wir suchen also Models für Zahnpasta-Werbung. Und wie ich sie so anschaue, sie wären einer von diesen oder ein Modell.
Nein!
Ja, pass auf. Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt das denn? Ja, können wir mit Ihnen eine Setcard machen? Ich muss ja kommt vom Bauernhof aus der Steiermark und sagt, die Setcard. Ja. Also Setcard könnte heißen, wir gehen ins Bordell und machen
ganz irgendwie genau. Gut, dass du nochmal nachgefragt hast.
Ja, genau, ja. Setcard. So. Dann hat sie mir erklärt, was das bedeutet. Und dann bin ich ja irgendwann in meinem freien Tag in dieses Studio da irgendwo in der, keine Ahnung, wo die Straße war da. Dann haben die mich da fotografiert von allen Seiten und eines Tages in der Küche vom Schweizerhof schreit der Küchenchef, weil die Patisserie war etwas abseits, Lava Telefonagentur sowieso. Dann denke ich mir, ja, jetzt kommt wahrscheinlich die Zusage für meine Zahnpasta-Werbung. Und dann sagt die zu mir, nee, also sie sind unter den letzten dreien, aber wir würden uns wünschen, dass sie sich ein Schnurrbart wachsen lassen, weil der Kontrast von dem Gesicht, der Zähne und der Zahnpasta besser ist. Dann bin ich in die Apotheke und habe überlegt, was machst du jetzt? Habe ich erst mal gefragt, wie man das beschleunigen kann, dass so ein Schnurrbart wächst und alles. Also ich habe mir dann wirklich Mühe gegeben. So. Und dann denke ich mir, scheiße, nach 6 Wochen immer noch nichts und
Nein.
immer weniger. Ja.
Nein.
Und dann irgendwie nach 3 Monaten ruft sie mich dann an und sagt, ja, wie schaut's aus? Dann sage ich, ja, es geht einigermaßen. Sagt sie, ja, machen Sie sich keine Sorgen, die Agentur hat sich oder der Auftraggeber hat sich jetzt für jemand anders entschieden. Also seitdem habe ich mein Schnurrbart, aber ich habe
immer noch, liebe Zahnpasta-Hersteller da draußen.
Ich habe immer noch keine Zahnpasta. aus der Werbung gemacht und habe immer noch meinen Schnauzer. Also ist wirklich kein Witz.
Aber du wärst bereit, mein Gott, jetzt hat er so viel mehr, du hast so viel mehr Übung im Zähneputzen als damals, jetzt mit Anfang 20. Deswegen, also der, heute wärst du ideal und glaubwürdig. Ich habe schon mal Zahnbürstenwerbung gemacht, kann ich sehr empfehlen, wirklich.
Ja, gut, ja. Aber da bist du ja als Frau natürlich das berühmte, das große Model, ja. Aber ich bin
ich hatte,
da...
Ich hatte einen Schnurrbart und musste ihn wegmachen.
Die Frage ist, wo?
So, jetzt pass auf. Wir spielen ein Spiel und angeblich hängt es auch mit dem Bart zusammen. Lieber Johann, liebe Barbara, wir finden, dass Johann mit dem Bart schon auf dem guten Weg zum Hipster ist. Wir wollen das mal genauer unter die Lupe nehmen und deswegen spielt ihr Lava Hipster lecker. Wir haben eine Liste mit Fragen vorbereitet, um zu klären, wie viel Hipster wirklich in Johann steckt. Viel Spaß, die hafermilchige Redaktion.
Oh.
Also Hipster, weißt du Bescheid, ne?
Ja, ja, klar.
So, gibst du 500 Euro für Schuhe aus?
Mehr. Ich bin ein Schuhfreak. Ich bin verliebt. Nein, ich meine, wenn es eine Leidenschaft gibt, ich bin Mr. Schuh Österreichs. Ich bin ausgezeichnet worden.
Du bist auch Mr. Bart irgendwie. Du bist
ja,
alles.
Ja, Bartträger.
Bist du auch
ja,
Krawattenmann und Brillenmann geworden?
Nee, weder noch. Krawattenmann ist der Lichter, glaube ich, geworden und Brillenmann auch. Aber ich bin Bartträger des Jahres und Schuh, also in Österreich Schuh, also sagen wir der Schuhträger des Jahres. Ja. Weil ich hatte damals einer der ersten paar Schuhe aus Leder vom Lachs, weißt du, von der Lachshaut.
Nicht dein
Ja,
Arzt.
Ja, wirklich gemacht. Also ich bin ein großer Schuhfan. Ich habe bestimmt ja zwischen 600 und 1000 Paar Schuhen in meinem Lager sozusagen.
Das ist so lustig.
Aber pass auf, es ist einfach für mich, es ist einfach so geil, weil Schuhe, das ist so eine, also ich habe so viele Schuhe, verschiedene, und ich bin extra früher von Schuhmacher zu Schuhmeister gereist. Die gibt's ja überall in Florenz, in Budapest und so. Die habe ich alle besucht, habe mir überall dort meinen Leisten machen lassen und habe mir diese rahmengenähten Schuhe bestellt.
Mhm. Das heißt, es gibt überall, in allen großen Städten der Welt, gibt es den Johann Lafer Fußleisten. Und ich könnte mir jetzt den Original Johann Lafer Schuh machen lassen.
Ja, ob du die bekommst und ob sie dir passen, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall.
Das ist großartig.
Ja, genau.
Okay, also da haben wir schon mal voll ins Schwarze getroffen. Kaufst du Secondhand?
Nee. Nee. Mache ich nicht, nee. Also ich bin ein totaler Antiquitäten-Fan, also ich sammle.
Ja.
Das ist natürlich Secondhand, genau. Klar, aber ich sag mal sonst so in Klamottenläden oder irgendwas, wo vorher schon mal jemand anders am Abends getanzt hat und seinen Schweiß hinterlassen hat, das möchte ich jetzt nicht anziehen.
Ja, nicht. Aber wenn du Antiquitäten sagst, wenn du Küchengeräte, wir haben über Geschirr letztens gesprochen, du hast gesagt, du hast ganze Lagerhallen.
Ja.
Und ich glaube dir das. Angemietet, also dein Manager, der dabei war, oder der Freund, der sagte, der schlug nur die Hände über dem Kopf zusammen und sagte hier, du hast mehrere sozusagen Wohnviertel angemietet.
Nee.
Lagerviertel, um alles unterzukriegen. Was ist das größte Sammlungsobjekt, was du hast? Nicht größte, sondern wovon hast du am meisten?
Also ich würde sagen, das ist Porzellan auf jeden Fall, weil ich einfach Porzellan für mich als Koch den Bilderrahmen finde für das, was ich präsentiere. Und auch die Historie, zum Beispiel sowas hier, das Breslauer Stadtschloss zum Beispiel von KPM, ist ein Traum, wenn du das siehst, dieses bemalte Geschirr von früher, das ist einzigartig. Also das ist auch heute nicht wiederzubringen, ist auch heute nicht mehr bezahlbar und vieles mehr. Das ist für mich ein Stück Kulturgut, ein Kulturgut der Geschichte. Ansonsten natürlich ganz viele alte Küchengeräte, da sieht man ja, was die früher alles hatten. Sehr viele Vorlegebestecke, so Tranchierbestecke und so weiter. Die haben ja früher haben die ja, ich meine, früher war auch der Service anders. Früher hat man ja das auf Platten serviert, der Gast hat sich das selber genommen. Mhm. Und es gibt ja heute alles nicht mehr, Silberplatten. Aber da muss man auch sagen, da ist leider so ein extremer Preisverfall. Das ist total der Wahnsinn. Das, was ich damals alles bezahlt habe und was es heute kostet. Ich bin mit meinen Eltern einmal im Jahr nach Ungarn gefahren, zu Herrend. Mhm. Da haben die für 800 Schilling damals, also heute sind es 800 Schilling, sind es, was ist, 120 D-Mark, 60 Euro. Das war damals ein Vermögen, diese Herrenteller. Aber heute, wie gesagt, kriegst nichts mehr, kannst bald abmachen.
Ja, gut, okay. So, also, machst du Food-Trends mit?
Jein, also es gibt manchmal natürlich schon, ich sage jetzt mal, ein Foodtrend, den ich so witzig finde, ist diese Bowl. Ja. Ja, im Prinzip ist es alles wie ein Eintopf. Also das ist ja was, wir haben, die jungen Leute wollen keine Eintöpfe mehr, aber essen jetzt eine Bowl. Verstehst du, indem sie alles, was man früher in einen Topf reingeschmissen hat, in eine Schüssel.
Nebeneinander, jetzt ist es nebeneinander.
Ja, nebeneinander, aber ich sage jetzt mal.
Und es muss eine scheußliche Mangosoße drüber.
Oder was auch immer. Ja. Also das ist für mich kein Trend, das ist für mich die neue Präsentationsform von Essen auf einer anderen Basis. Aber wenn heute sowas wie jetzt zum Beispiel die moderne japanische, sagen wir, diese Küche kommt mit sehr viel Natur und sehr futuristisch, das ist klar. Das ist auch das, was wir als Vorbilder in der Öffentlichkeit machen müssen, weil die Leute wollen von uns profitieren.
Mhm. Machst du Yoga?
Nee. Das habe ich mit meiner Frau ein paar Mal gemacht im Urlaub, das ist mir zu langweilig. Das ist mir zu, diesen Sonnengruß und alles, was dazu gibt, das ist mir, ist nicht meine Welt. Und vor allem auch, das sind solche speziellen Leute, keine Ahnung, was das für Leute sind, aber für mich ist das, nee, ich weiß nicht, das ist, nee. Also das.
Du musst dich öffnen.
Ja, Johann, ich öffne mich.
Mach dich auf.
Ich möchte mich bei dir öffnen, aber nicht mit einer Yogamatte.
Nein,
verstehst du?
Verstehe,
da brauchen
total.
Wir keine, brauchen wir
du
keine
musst
dafür.
Dein Chakra öffnen. Lass das, die Sonne in dein Herz.
Kommt alles.
Okay, also wir haben festgestellt, Johann Lafer, würde ich mal sagen, ist auf einem guten Weg zum Hipster, aber not halfway there. Wenn du, warst du im Januar wieder beim Detoxen?
Ja, sicher, immer. Jedes Jahr.
Ich habe dich einmal auf dem Weg dahin, glaube ich, getroffen. Haben wir uns beide am Flughafen getroffen. Und da hast du gesagt, ich freue mich wie wahnsinnig. Sinnig dahin auch. Zu fahren, weil ich du hast mir gesagt, du bist danach wie neu geboren und hast vor allem wieder ganz neuen Geschmackssinn.
Ja, weil wenn du musst dir vorstellen, dass wir ständig täglich von Reizen umgeben sind. Nehmen wir jetzt mal Waffel, Erdbeere hier, die Soße, die wunderbare, dann das Apfelmus und dann das Getränk. Das ist ja sehr viel Einfluss und Eindruck auf unseren Geschmacksknospen. Mhm. So, wenn ich jetzt mal 3 Wochen lang sehr monoton lebe, morgens Haferschleim, mittags eine Kartoffel oder was auch immer, abends nur Tee, dann regenerieren sich ja meine Geschmacksknospen. Das heißt, die gewöhnen sich an eine Monotonie. Und dann, wenn ich nach Hause komme, wieder mit solchen Gerüchten oder Düften oder mit solchen tatsächlichen Essensportionen konfrontiert werde, dann habe ich eine ganz andere Wahrnehmung. Ich sage dir, das ist unvorstellbar. Wenn du dann eine Himbeere isst, denkst du, was? Dass eine Himbeere so schmecken kann?
Ja.
Weil das einfach bei uns ja die Macht der Gewohnheit ist, Kühlschranktür auf, was rausnehmen, essen. Und dadurch wird man sehr abgestumpft. Und das Problem, was wir auch haben, ist ja, und das ist vielleicht auch etwas, was ich bei der Gelegenheit in der Öffentlichkeit nochmal sagen möchte, ist, Geschmack ist ja keine Bildung. Geschmack ist eine Bildung, aber ist nicht angeboren. So, okay. Und deswegen ist es ja wichtig, dass die Eltern den Kindern heute sehr, sehr früh alles mitgeben oder zeigen oder auch probieren lassen, damit diese Bildung entsteht. Und da muss ich manchmal sagen, wie soll man eine gute Tomatensoße beurteilen, wenn man nie eine gegessen hat?
Ich habe ja auch manche Kinder einfach nicht so gerne gehabt, die bei uns zu Hause waren. Wenn die dann schon beim Essen gesagt haben, deine Tomatensoße schmeckt ganz anders als die von meiner Mama.
Und oder die ist so hell und so dünn.
Oder es gab so Leute, die gesagt haben, ich hatte auch Kinder da, die gesagt haben, meine Mama kocht nicht mit Pfeffer. Und dann, da waren die aber schon 12 oder so, weißt du, wo ich mir so dachte, Gott, es ist es ist so dieses vermeintlich, ich hatte eine Freundin, die hat ihren Kindern, als die klein waren, hat immer gesagt, die essen nichts, die essen einfach gar nichts und so. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn heute Abend? Nudeln mit Milch. Und dann dachte ich mir, gut, da würde ich auch nichts essen.
Würdest du das essen? Ja, genau. Da würden wir beide freiwillig verhungern.
Ja.
Aber daran siehst du, und das hat jetzt wirklich was mit den Eltern zu tun, dass die Eltern natürlich auch sich dieser Verpflichtung bewusst sein müssen. Und das siehst du auch, ich meine, das sehe ich immer bei uns auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, mit Familien, so wie der Herr, so das Geschirr, sagt man, hat man früher gesagt, so ein bisschen, wie die Eltern sich verhalten. Ich habe am Samstag, haben wir ein außer Haus gehabt bei einer Familie, was ich sehr selten mache. Der Kleine, der war, glaube ich, 9, der hat alles gegessen von Anfang an. Und da war ich total, der hat zwar nicht aufgegessen, aber der hat nicht, ich habe gefragt, sollen wir was Extras machen und so weiter. Nein. Der saß an dem Tisch mit den 16 Leuten, hat da mitgegessen und hat seine Kommentare abgegeben. Dem hat zwar nicht alles geschmeckt, aber der hat auf jeden Fall, hat er mal das Gefühl gehabt, er gehört zu der Gesellschaft.
Ja.
Die meisten nehmen dann das iPad und sagen, komm, spiel mal da hinten.
Das zum einen und zum anderen, weißt du, was ich auch immer erlebt habe, war, für die Kinder gibt's ein Gnocchi mit Tomatensauce. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Gnocchi mit Tomatensauce gemacht. Weißt, aber es ist so, es wird für Erwachsenen essen und Kinder essen. Das ist ja genauso wie Kinder Schokolade, Kinder Getränk, Kinder Milch, Kinder, weißt du, das ist ja alles sozusagen, das ist ja alles so ein Ding, weil warum soll ein Kind jetzt irgendwie ein Gnocchi mit Tomatensauce? Sie haben ja auch Zähne mit 2 Jahren, die brauchen ja nichts, was sie weich drücken können.
Also wir waren mit unserer Tochter sehr früh immer in Amerika in Urlaub. Und für die ging absolut nichts Grünes. Also weißt du, grün, irgendwas grün, Salat, Brokkoli,
also
Petersilie.
Also auch bei euch nicht, das ist
Nein,
interessant.
Es ging nichts Grünes. Und ich meine, weißt du, dann sitzt du da im Restaurant Und dann sagst du, ja, okay, was weiß ich, Reis mit irgendwas. Und der Koch automatisch gewöhnt in der Küche.
Ja, Petersilie. Hm?
Oder Schnittlauch.
Irgendwas, ja.
Ich glaube, ich habe manchmal 5-mal das Essen zurückgeschickt, weil das Kind nur geschrien hat am Tisch, als es wieder kam und wieder was Grünes drauf war. Ja. Da habe ich mir gedacht, siehst du mal, wie schwierig es ist, etwas wegzulassen. Ja?
Ja.
Weil die Macht der Gewohnheit ist so. Da kannst du noch erinnern, früher war auf jedem Teller so ein Salatblatt mit Tomatenecke.
Natürlich!
In meiner Lehre habe ich nichts gemacht, Mama, wie den ganzen Tag Salatblätter gezupft und so eine Tomatenecke draufgelegt. Du musst dir vorstellen, was für Perversität, was hat denn dann, ich sag mal, eine Lasagne zu tun mit so einem Salatblatt und Tomatenecke?
Ja, ja.
Aber es war damals so die Garnitur auf dem Teller.
Ich weiß, das ist lustig. Was du auch gesagt hast, ist, wenn du aus deiner Kur zurückkommst, wie lange machst du die? 2 Wochen?
3 Wochen.
Boah, das bringt ja richtig was.
Ja, ja.
Weil 3 Wochen ist natürlich super. Du bist energetisch, bist du eh, und euphorisch.
Ja, ich bin sehr positiv gestimmt und ich habe richtig Bock, weil ich merke, dass wieder Kräfte in meinem Körper wachgerüttelt werden, die ich vorher vielleicht ignoriert habe. Also so auch insgesamt, man fühlt sich leichter, man fühlt sich beweglicher sowieso und man fühlt sich einfach gut. Man hat das Gefühl, ich habe jetzt für mich was getan. Und das ist auch ein Hinweis vielleicht, den ich gerne auch hier in der Öffentlichkeit weitergebe. Man muss auch manchmal für sich was tun. Das hört sich jetzt erstmal so ganz gescheit an, aber es ist schon wichtig. Und ich sage immer, das kostet viel Geld, aber das ist meine sinnvollste Investition. Viel, viel sinnvoller, wie nachher irgendwie zum Arzt zu gehen oder auch bei mir zum Beispiel. Ich habe meine ganzen Werte immer fortführend, also meine Werte von Cholesterin.
Du siehst die Veränderung natürlich jedes Jahr.
Dann sehe ich die Veränderung. Ja. Dann sagt er, ja, schon wieder, ich habe schon wieder zu viel Cholesterin, müssen wir gucken, die Halsschlagader, das und so weiter.
Ja.
Aber wenn der mir dann sagt, es hat sich von dem Jahr bis jetzt nichts verändert, dann ist man auch beruhigter. Ansonsten bist du ständig in dieser Unsicherheit, ja, was macht das denn mit dir? Wie geht's weiter? Und deswegen mache ich das und fühle mich eben da gut aufgehoben.
Sehr gut. Hast du einen Garten? Ich weiß ja nicht, wie du wohnst.
Ich habe einen großen Garten.
Hast du einen schönen Garten?
2 große Gärten sogar. Weißt du warum? Weil für mich ist Natur aufgrund meiner Herkunft Steiermark auf dem Bauernhof groß geworden, die Basis. Das ist für mich die Basis unseres Lebens. Und ich meine, eigene Äpfel zu ernten im Herbst oder alle Kräuter abzuschneiden oder was auch immer, ist für mich so selbstverständlich, wie dass ich meine Zähne morgens putze. Das ist so. Also das ist für mich, ich könnte das nicht, also ich könnte mir niemals anfreunden, irgendwo zu wohnen mit einem Kasten auf dem Balkon und da vielleicht so 3 Stauden reinmachen oder was auch immer. Nein, ich gebe auch dafür ganz viel Geld aus, also persönlich, weil ich nicht immer selber alles machen kann, um das perfekt zu haben. Das ist auch etwas, was man heute nicht unterschätzen darf. Gartenarbeit. Und ich sag mal, auch die ganzen...
Bin ich zugange, weil ich dann immer noch den Ehrgeiz habe, so viel
ökologisch,
wie möglich.
Ökologisch und dann nichts mit Spritzmittel und was nicht.
Jedes Jahr die Äpfelbäume wieder, diese weißen Dinger und Milben und dann dieser Mehltau und dann die Würmer da dran und so. Und dann hat der Typ in der Gärtnerei gesagt, ja, müssen sie mal spritzen, dann haben sie das weg. Aber ich spritze ja nicht in meinem eigenen Garten, würde man ja nicht mit Gift haben.
Und dann Seifen, und dann sagen sie, du musst jetzt so Schmierseifenlauge und Brennnesselwasser machen und so weiter.
Ja, aber da musst du deinen Job aufgeben, wenn du da mit dem Pinsel jedes Blatt einpinselst.
Ja, es ist wirklich, aber da muss ich sagen, Gartenarbeit ist wie Kochen. Das dauert, das braucht Hingabe, das braucht Liebe zum Detail und da muss man auch Geduld haben, wie beim Kochen auch. Es geht nicht alles schnell. Garten ist manchmal, ich sage mal, ein guter Garten dauert mindestens 10 Jahre, bis der mal so weit ist, dass du sagst, jetzt habe ich den so hingekriegt, wie ich mir den vorstelle.
Ich bin allerdings inzwischen fast ein bisschen auf dem Trip, und das ist erst im letzten Jahr gekommen, ich bin noch mehr Natur geworden, aber nicht so viel Garten, weißt du? Weil Natur finde ich irgendwie... Also wenn mich die Natur umgibt irgendwie, aber bei Garten wird es dann manchmal ein bisschen kleinteilig und natürlich noch arbeitsintensiver. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, für diesen Sommer weniger Gartenarbeit, mehr Natur im Sinne von im großen Denken, weißt du?
Also richtig raus auf eine große Fläche.
Und auf eine große Fläche und dann eben nicht sagen, jetzt hier hinten muss noch mal eine Cosmea gepflanzt werden, sondern einfach es jetzt so nehmen, wie es ist.
Also das musst du verstehen, ich habe ja wirklich durch meine jahrelangen Beziehungen, ich sag mal, auf dieser Welt ganz viele Leute kennengelernt, Freunde, wo wir immer auch hinfahren könnten. Also ob jetzt in die Sonne oder auch in den Winter, zu ungemütlichen Jahreszeiten. Aber für uns gibt es einen Pflichttermin, das ist jedes Jahr in Tirol mindestens 6 Tage lang Pilze suchen gehen. Das ist also mit der Familie, mit den Kindern, die sonst eigentlich nicht mehr so sehr zusammen sind. Aber das ist für uns das größte Erlebnis. Ich sage dir, ganz alleine in dem Wald, mit so einem Korb in der Hand oder auch diese wilden Heidelbeeren mit so einem Rechen von dem Strauch zu holen, das ist so ein schönes Gefühl. Wenn du abends dann da sitzt vor der Hütte und dann hast du so Bänke mit Zeitungspapier, dann schneidest du die Pilze in Scheiben, dann tust du die trocknen. Ich kann dir sagen, unfassbares Glücksgefühl. Also das ist für mich unverzichtbar.
Und ist für mich sowieso, ich möchte ja auch irgendwann mal ran an die, also zumindest gedanklich ran an die Selbstversorgung, dass das irgendwie möglich wäre sozusagen. Und wäre mein Traum.
Ja, also ich bin schon sehr weit, aber es ist natürlich so, dass man heute die nötige Fläche braucht. Ja. Man natürlich auch, das ist sehr arbeitsintensiv, aber ich habe das ja schon mal erleben dürfen als kleines Kind. Und ich meine, wenn ich daran denke, wie früher ein Sauerkraut geschmeckt hat und wie das heute schmeckt, das kann man natürlich nicht vergleichen.
Aber da müssen wir doch nochmal, das muss doch möglich sein. Du musst doch ein Sauerkraut züchten können, das so schmeckt, wie es schmecken soll.
Nee, das geht ja darum, dass man das Sauerkraut in kleinen Mengen. Sauerkraut ist ja durch das Vergären von dem Krautkopf natürlich, durch das Einsalzen und durch Zucker und durch Wacholder und sonstige Gewürze natürlich ein Naturprodukt. Und das kennst du ja auch heute, ein Sauerkraut vom Metzger zum Teil, wenn man das dort kaufen kann, schmeckt immer ganz anders als wie ein industriell gefertigtes Sauerkraut. Mhm. Und da ist natürlich sehr oft auch die Natur entscheidend. Ja, was mache ich da genau rein? Wie entsteht die Vergärung? Wie lange dauert das, das Fermentieren? Das kann man nicht programmieren. Deswegen finde ich es immer so spannend eben, es gibt Jahre, da sind manche Dinge besser und es sind Jahre, da sind manche Dinge schlechter. Aber das macht auch unser Leben so, das kulinarische Leben so spannend und abwechslungsreich.
Ja, das Schlimmste ist ja, dass die Leute sagen, geh da und dahin, das schmeckt überall auf der Welt gleich. Das war ja auch immer das Versprechen dieser Burgerketten.
Oder wenn die da nach Mallorca fahren und wollen Schnitzel essen oder Schweinshaxe. Ja. Ich meine, dann muss ich sagen, verstehst du, bei 35 Grad dann noch so eine schöne Schweinshaxe gegrillt.
Ich weiß.
Das ist dann der Härtefall. Aber wie gesagt, nochmal, das muss jeder mit sich ausmachen. Für mich ist das die Basis unseres Seins, nämlich, dass man seinem Körper was Gutes tut. Damit die Seele drin wohnen kann. Wenn du das nicht machst, dann hast du immer ein Problem.
Jetzt hast du ja gleich 3 Generationen, die sich um dich kümmern in Zukunft. Nämlich 3 Teller für Lava, die neue Show. 3 Generationen kochen für dich. Jetzt möchte ich wissen, kochen die alle das gleiche Gericht die irgendein Gericht?
Nein, wir haben also ein übergeordnetes Motto. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Kindheitserinnerungen. Die sind ja bei den Leuten ganz unterschiedlich.
Ja, klar. Oh Gott, das ist ja toll.
Also wir haben eine junge Person bis maximal 25, dann ist, sagen wir, Best Ager so bis 50, 45.
Sagen wir 50
ungefähr. Und dann haben wir eben das Thema Senioren oder Menschen, die
ab
jetzt...
Ab 50 geht schon Senioren los bei dir?
Ja, ich sage mal, die ältere Zielgruppe. Ich will jetzt das nicht so detailliert sagen, sondern es sind einfach die ältere Zielgruppe. So. Mhm. Ich meine, ich bin ja auch ältere Zielgruppe, so habe ich kein Problem damit. So, und es ist einfach so, dass die Leute, wenn ich sage jetzt Kindheitserinnerungen, dann erzählt zum Beispiel das junge Mädchen, also ich habe immer gerne bei meiner Oma in der Küche Schnitzel mit Champignon-Rahmsoße gegessen. Also musst du dir vorstellen, Schnitzel mit Champignon-Rahm, also paniertes Schnitzel. Mhm. So, das ist ja für mich ein komplettes Fauxpas. Also paniertes Schnitzel mit einer Rahmsoße, das geht ja für mich gar nicht.
Richtig.
Aber warum nicht, wenn das die Kindheitserinnerungen sind?
Total.
So, und das ist dann auch die Bühne für mich, darüber zu philosophieren und zu diskutieren. Und am Ende ist es ja so, dass dann ich 3 verschiedene Gerichte vor mir habe von den Gästen. Ich koche auch zu meinem Thema Kindheitserinnerungen, aber ich koche fürs Publikum. Die bekommen mein Essen und beurteilen mein Essen, aber die 3 Gäste kochen für mich. Und dann würde ich ja mich nicht hinstellen und sagen, okay, was hast du denn da gemacht oder das oder die Soße? Sondern dann versuche ich einfach den Zuschauern zu Hause zu erklären, wie ich das empfinde, wie ich das sehe und das auf positive Art und Weise. Weil bei den meisten Sendungen ist ja so, heute du Idiot, was hast du da gemacht und das kannst du nicht essen, sondern ich sage einfach, verstehst du, wenn jetzt der Fisch noch ein bisschen mehr gewürzt wäre und nicht so lange im Ofen gewesen wäre, wäre er besonders gut gewesen. Dann versteht jeder zu Hause, dass der einfach zu lang drin war und dass da die Würze fehlt. Aber insgesamt.
Positiv.
Positiv, weil ich meine, das ist ja das, was wir heute wollen.
Ja.
Einfach, aber besser. Wir sind in einer Situation, da geht's nicht immer nur weiter. Was kann ich noch aufwendiger machen? Am Ende muss ich dir sagen, selbst bei einer ganz tollen Handtasche, die viel Geld kostet, kommt meistens nicht mehr Geld raus, wie ich reingebe. Und deswegen ist beim Essen auch so. Wenn ich da nichts reinmache, kommt auch nicht mehr raus. Und deswegen versuche ich das sehr volksnah zu machen.
Wenn man jetzt das manchmal so sieht, was gekocht wird im Fernsehen, gerade von Amateuren, ja, da stehe ich schon manchmal da und denke mir, boah, krass, wie die Leute kochen können, weil es auch immer spektakulär
aussieht.
Wahnsinnig,
was die machen zum Teil.
Und jetzt frage ich dich, weil du hast ja wirklich eine ganze Menge dich durch die deutsche Bevölkerung sozusagen durchgegessen. Kann das Gros wirklich gut kochen oder sieht es einfach immer nur gut aus? Oder hast du wirklich mit guter Küche zu tun gehabt?
Also ich kann nur sagen, jetzt ich habe jetzt die ersten Folgen mit dem Publikum und mit den Kandidaten produziert. Bis auf ganz wenige Ausnahmen bin ich wirklich
begeistert. Huh?
Begeistert. Also ich weiß nicht, wo die das hernehmen oder wie die das zu Hause organisieren. Aber ich brauche auch eine gewisse Routine, weil das im Fernsehen zum ersten Mal ausprobieren wäre ja ein Fehler, da würdest du ja dich ja blamieren.
Ja.
Und deswegen bin ich so erstaunt. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei der ersten Sendung einen jungen Mann gehabt, 22 Jahre aus Bayern, Journaliststudent, macht so, es ging um Schicht für Schicht, macht etwas nur aus Karotten. Karotten geschnitten, aufgerollt, Schicht für Schicht, Karottenmarmelade dazu, Karottensoße. Also ich meine, Wareneinsatz vielleicht 3 €.
Ja.
Aber das ist eben auch das, was ich in Zukunft möchte, nämlich, dass nicht nur das Tomahawk-Steak für 80 € im Einkauf das Beste ist, sondern dass man aus einfachen Produkten etwas ganz Raffiniertes macht. Das macht unser Leben aus. Und dafür ist die Sendung da, weil ich möchte einfach die Leute motivieren, dass sie selber kochen. Weil was ist heute der Fall? Ich glaube, einer der variablen Kosten, wenn es den Leuten wirtschaftlich immer so gut geht, ist ja das Thema Essen kaufen oder beziehungsweise Essen gehen. So, aber keiner möchte schlecht essen und ich hoffe sehr, dass es mir gelingt jetzt, den Leuten Hinweise zu geben, wie man zu Hause unter bestimmten Voraussetzungen etwas besser und anders kochen kann, weil es sich einfach lohnt. So, und deswegen 3 Generationen, weil ich weiß ganz genau, dass, ich sage jetzt mal, eine ältere Person nicht unbedingt diese Karottenvariation vegan bevorzugt im Vergleich zu dem, was die ältere Dame gemacht hat, nämlich Lammrücken mit Auberginen geschichtet und einer ganz tollen Tomatensauce mit dem eigenen Gewürz, was sie aus Korea mitgebracht hat. Ja,
cool.
Das ist natürlich alles ein großes Spektrum. Nur was ich immer dort sagen kann, zum Beispiel war jetzt so ein Mädchen da, die machte so griechisches Essen und sagt, ich tue meine Bratkartoffeln immer, diese kleinen Kartoffeln schneide ich unterschiedlich groß, damit die einen ganz kross sind, die anderen weniger kross und die tue ich mit Backpulver bestreuen. Habe ich meinem Leben, ich habe das noch nie gehört.
Also das war das Natriumchlorid?
Nee, das war fürs Fleisch, noch was anderes. Also da sind auch oft Dinge dabei, wo man so dieses, wie früher diese Geschichte, 1000 Tipps und Tricks für die Hausfrau wieder neu aufleben lassen kann, weil die Leute oft auf Ideen kommen, auf die würde ich als Profikoch gar nicht kommen, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Mhm. Und deswegen finde ich die Sendung spannend, weil man A, die Leute persönlich kennenlernt, weil ich genügend Zeit habe in der Stunde, mit denen über ihr persönliches Leben zu reden, aber auch gleichzeitig das Kulinarische. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen abgeleitet von dem Satz von Wilhelm Busch, sage mir, was du isst, ich sage dir, wer du bist. Und da versuchen wir so eine Mischung zu finden, um herauszukitzeln, welchen Stellenwert hat die Kulinarik, dein Leben und so weiter und so fort in Bezug auf das, was wir verkörpern.
Mhm. Letzte Frage, wenn du dich für 3 Lebensmittel entscheiden müsstest, die du am allerliebsten verwendest, welche 3 wären das?
Ganz einfach, ohne Salz kann unser Körper nicht existieren und dann das zweite wäre Brot und das dritte ist Butter und das in großen Mengen.
Ich bin dabei.
Nee, weil ich sag dir, ein frisch gebackenes Brot mit einer tollen Butter und dazu ein bisschen grobes Salz drüber, da können wir beide lang, wenn wir noch ein bisschen Fantasie haben, lang überleben.
Ich komme mit. Wirklich, ich komme mit. Ich habe mir heute Morgen, lustigerweise, weil es hier so gut nach frisch gebackenem gerochen hat, habe ich mir überlegt, vielleicht backe ich nachher, wenn ich nach Hause komme, mal wieder ein Brot. Weil ich krieg's nicht hin, das morgens zu machen. Da muss man ja wirklich um 4 Uhr aufstehen.
Nee, da muss man auch Geduld haben, weil der Hefeteig beim Brot, der braucht immer eine lange Zeit, bis er sich entwickelt hat. Und am besten schon am Vortag machen, gebe ich dir einen Tipp vielleicht, dass man den Teig schon machst heute Abend und backst das Brot morgen Abend, dann ist es noch viel, viel besser, weil
so lang kann der stehen.
Ja, die Aromen des Mehls in Verbindung auch zum Teil mit den Gewürzen brauchen eine gewisse, diese Enzyme müssen sich erstmal freisetzen, damit sie nachher auch einen gewissen Geschmack bilden im Brot. Und das dauert, das ist also die sogenannte Langzeitgärung oder Führung. Manche Brote sind 72 Stunden gärende oder Pizzateig oder auch jetzt bei dem neuen, wie nennt man diese neuen Fladenbrote?
Hier, die heißen jetzt nicht Pizza, sondern Pinsa.
Pinsa-Brote, genau. Da gibt es solche Spezialitäten, die wirklich super aromatisch schmecken. Das liegt daran, dass der Teig sehr, sehr lange im Kühlhaus liegt und Zeit hat, sich zu entwickeln.
So. Und jetzt soll noch mal einer sagen, man würde nicht was dazulernen, wenn Johann Lafer zu Gast ist.
Ja.
Johann, es war mir eine große, große Freude, mit dir zu reden.
Mir auch und ich würde gerne noch etwas sagen, was mir am Herzen liegt, liebe Barbara. Wir kennen uns so viele Jahre und ich habe nicht viel Wünsche, aber ich würde einmal gerne wenn du mir die Chance gibst, für dich mal etwas kochen, was aber auch in einer Situation genossen werden kann, wo nicht 1000 Leute und 50 Fernsehkameras um uns stehen, sondern dass du mal sagst, okay, jetzt setze ich mich mal hin, von mir aus mit der Familie, und jetzt esse ich mal in aller Ruhe und genieße das, weil ich kenne das Geschäft. Wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit, um das, was wir wirklich alle in uns tragen, nämlich und wollen, das in Ruhe zu genießen.
Kommst am besten gleich mit. Tschüss.
Tschüss.
Salz, Brot und Butter, das wären die drei Sachen, die er sich aussuchen würde. Ich bin dabei.
Da kann ich nur einen Strich drunter machen. Ja.
Ich bin dabei. Und du hast es ja gesehen und gehört, gell? Ja. Er will mit mir, also oder für mich, also ich habe verstanden eigentlich eher für mich, mal kochen in privatem Rahmen. Das lasse ich mir natürlich nicht.
So habe ich es auch verstanden.
So, ich muss jetzt gleich hinterher, dass er nicht irgendwie aus dem Gebäude geht, ohne mich mitzunehmen, weil das will ich natürlich, also die Vorstellung, man kocht zusammen mit Johann Laffer. Ist mir gleich eingefallen, dass ich so eine ganz alte, fettige Pfeffermühle zu Hause stehen habe. Weißt du, die schon so abgeschlagene Ecken hat und so. Da sollte ich vielleicht nochmal was Neues besorgen, bevor Herr Laffer zu mir nach Hause kommt.
Hat aber auch Charakter.
Meinst du?
Ich kenne die jetzt nicht, aber es klingt so eigentlich.
Ja, okay. Als sicherheitshalber besorge ich noch neues Material. So, nächste Woche sehen wir uns wieder, apropos neues Material. Mhm. Und dann mit einem neuen Gast für unseren schönen Podcast. Bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de